Intersektionalität in der Veranstaltungskultur, so der Titel des zweiten Panels, das im Rahmen des Versus Festival 2020 Ende September hier in Erfurt im Zughafen in der Halle 6 im Kalif Storch stattgefunden hat. Die Gruppe Versus, das ist eine Gruppe, die seit ja mehreren Jahren zusammen Musik macht, rausgibt, Partys organisiert hat und jetzt eben auch ein Festival organisiert hat, wo es darum ging, Leuten, die sonst vielleicht nicht so den Zugang zu Musik haben oder sich bisher nicht getraut haben, eben verschiedenste Formen und Bereiche der Veranstaltungs- und Clubkultur näher zu bringen. So gab es zum Beispiel einen DJ-Workshop digital, einen DJ-Workshop Vinyl, es gab einen Veranstaltungstechnik-Schnupper-Workshop und es gab eben auch verschiedene Panels am Abend der Veranstaltung. Und neben dem Panel, wo es einen Beitrag in der vergangenen unterdessen Sendung gab, nämlich zum Thema Türpolitik, Awareness und Security im Club- und Veranstaltungsbereich, ging es eben in der zweiten Podiumsdiskussion, im zweiten Panel, um das Thema Intersektionalität, also die Verschränkung von verschiedenen Formen von Diskriminierung eben an den Achsen oder Kategorien, zum Beispiel wie Alter, Geschlecht, rassistische Zuschreibung oder eben auch anderen sozialen Dimensionen. Hintergrund dieser Veranstaltung ist ganz konkret die Tatsache, dass, wenn man sich halt eben mal anschaut, wer so im Kulturbereich auf den Bühnen steht, wer Partys organisiert, wer dann eben als DJ auftritt, welche Bands auf den Festivals spielen, dann fällt schon irgendwie auf, dass diese dann meist cis-männlich und weiß eben sind. Und das bestätigen auch knallharte Zahlen. Es gibt den Female Pressure Survey, der jedes Jahr rausgegeben wird, und die schauen weltweit, wie die Geschlechterverteilung zum Beispiel bei Festivals ist. Und wenn man sich das eben in den Jahren 2017 bis 2019 anschaut, dann ist es so, dass lediglich 20% weibliche Acts sind, 70% sind männliche Acts, 6,5% sind gemischt und gerade mal 0,6% sind non-binär. In Deutschland ist es so, dass das Melt-Festival im Jahr 2018, 2019 jeweils 45% weibliche Acts auf den Bühnen zu stehen hatte und damit natürlich eindeutig aus diesem Trend herausgestiegen ist. Aber eben, wie gesagt, nicht nur Frauen sind unterrepräsentiert, sondern auch People of Color, Women of Color, Queers, Menschen mit Behinderung. All das sind Leute, die eben nicht so auf den Bühnen präsent sind. Aber gerade die Musikbranche und der Kulturbereich geben sich ja in ihrer Vielfalt sehr gern progressiv. Aber auch dort wird diskriminiert, eben anhand von verschiedenen, ja, sozialen Kategorien. Und oftmals trifft das eben auseinander. Dann spricht man von Intersektionalität. Und gerade beim Booking ist das dann halt eben etwas, wo sich das sehr klar festmachen lässt. Die Frage ist, ob zum Beispiel eine Quote für Diversität dieses Problem angehen kann oder ob dann halt durch eine solche Quote Musikerinnen, Künstlerinnen doch wieder nur auf ihre Merkmale wie zum Beispiel ihre Hautfarbe, ihr Geschlecht statt auf ihre musikalischen Skills reduziert werden. Eine spannende Diskussion, die mit spannenden Leuten geführt wurde. Unter anderem saßen mit auf dem Podium dieses Abends Jin Bali. Sie ist Künstlerin, Gitarristin, Sängerin, Musikpädagogin, Veranstalterin, selber DJ und Producerin, und sie ist im Ja-Ja-Netzwerk aktiv. Das Ja-Ja-Netzwerk ist ein intersektional-feministisches Netzwerk für Künstlerinnen und Künstler, das eben auf allen Ebenen dafür sorgen möchte, dass die Kunst- und Kulturszene ein ausgewogenes, realistisches Abbild der Gesellschaft darstellt. Außerdem auf dem Podium saß noch Thomas Sperling. Er ist Veranstalter im Casablanca in Jena und er ist auch Mitbegründer des Labels Freude am Tanzen. Und zu guter Letzt waren noch mit auf dem Podium Trong und Ramin. Das sind zwei junge Männer vom Music of Color Kollektiv aus Leipzig. Und das Music of Color ist ein Kollektiv, das gerne Menschen empowern möchte, eben durch das Produzieren und Ausstrahlen von Radiosendungen, unter anderem bei Radio Blau oder Radio Korax, und aber auch eben durch das Organisieren von Partys. Und genau, Drong von Music of Color hat zu Beginn dieser Podiumsdiskussion auch ein paar einführende Worte gegeben zu den gesellschaftlichen und historischen Hintergründen zu Intersektionalität. Und diese Argumentation, die war voll von Argumenten und Ideen und Diskussionen aus politischen Diskursen. Und deswegen war auch meine erste Frage an Ramin und Drong von Music of Color, wann denn für sie klar war, dass Musik machen und Partys organisieren mehr ist als purer Hedonismus, sondern auch ein politischer Akt.
Bei mir war das tatsächlich ein Lernprozess, der sich über die Zeit entwickelt hat. Also es begann bei mir also eher eigentlich damit marginalisierte Musik, ich nenne es so, also Musik eher, die so vielleicht in Deutschland nicht ganz so populär ist, weiter zu verbreiten oder in meiner Stadt in Kiel, da wo ich davor gewohnt habe, diese Musik einfach präsenter zu machen, weil ich fand, dass die nie genug unterstützt würde oder dass Leute das gehört haben. Und von da kam dann so der nächste Gedanke, woher kommt diese Musik eigentlich, dafür ein Bewusstsein zu schaffen. Und ich habe mich im Zuge dessen dann halt irgendwie auch über längere Zeit dann politisiert, und dann hat das natürlich auch die Art und Weise von den Veranstaltungen, die wir organisiert haben, auch beeinflusst. Und ja, und dann so der nächste Schritt war dann halt der Umzug nach Leipzig, eine sehr politische Stadt, wie wir auch gerade schon in der ersten Panel-Diskussion erfahren haben, so sehr möglicherweise fortschrittlich. Ich weiß nicht genau, ob ich das komplett unterschreiben würde, aber und da hat das nochmal so einen weiteren Schritt gemacht, eben auch mit dieser Community-Arbeit, die dann auch nochmal dieses Projekt noch weiter verändert hat.
Ja, ich glaube, dieser Punkt Community-Arbeit, den du gerade noch angesprochen hast, der ist mir erst in den letzten Jahren total bewusst geworden. Und dass Musik oder Kultur und Kunst sozusagen ein Medium ist, um Kollektivität sozusagen auszubilden, um Gemeinschaftssinn auszubilden, und dass Musik oder Kunst und Kultur eben auch eine Form von Widerstand halt auch in der Form ist. Das war mir halt ein Anliegen, und das war auch ein langjähriger Lernprozess. Und auch aus einem Bewusstsein heraus, dass man sozusagen nicht alleine diesen Diskriminierungen, diesen Widerständen standhalten kann, sondern nur im Kollektivsinn.
Djembali ist selber auch aktiv. Auch sie möchte Menschen zusammenbringen und somit empowern. Aber sie selbst ist auch Musikerin und DJ. Und ich habe mich natürlich deswegen auch gefragt, wie sie zur Musik gekommen ist und welche Menschen und Künstlerinnen sie damals beeinflusst haben.
Tatsächlich komme ich ursprünglich von der Klassik. Ich habe auch klassische Gitarre studiert und habe, glaube ich, angefangen, Geige zu spielen mit 3 oder so. Und habe so den familiären Background, dass meine Eltern sind politische Flüchtlinge und wollten natürlich ihren Kindern alles, was sie dort nicht konnten, hier ermöglichen, und haben uns dann so von klein auf direkt in jeden Sportverein und in jede Musikschule alles gesteckt, wo sie das Gefühl hatten, sie könnte uns supporten, und da habe ich auf jeden Fall ein sehr hohes Privileg genossen und von klein auf Musikunterricht gehabt und habe dann auch Klassik studiert. Allerdings waren meine Influences viel einfach erstmal durch meine Familie sehr kurdisch geprägt auch, und ich bin aber auch einfach in einem klassischen, ja, marginalisierten Viertel groß geworden und habe dadurch auch sehr viel Black Influences gehabt, so. Und meine LehrerInnen bezüglich Gitarre waren alle aber weiß. Und da habe ich halt, also das ist so der Input gewesen.
Ja, in diesem Statement macht Djembali schon ganz klar das Spannungsfeld auf, was es eben heißt, wenn sie einerseits davon spricht, dass sie auch schwarze Künstlerinnen und Künstler beeinflusst haben, sie selbst aber zum Beispiel die einzige nicht weiße Schülerin im Gitarrenunterricht war.
So auch gerade so in meinen Anfang 20ern kam dann diese Aufarbeitung all dieser Traumata, die du in deinem Teenage-Life gar nicht bemerkst, dass es eigentlich Traumata sind, die du da erlebst, indem du schon wieder mit deiner Gitarre abgelichtet wirst für die regionale Zeitung, einfach nur, weil du die einzige weibliche, nicht weiße Gitarristin da bist. Schon wieder und schon wieder und schon wieder. Und mit 14, 15, 16 findest du das auch irgendwie cool, in diesem Rampenlicht zu stehen. Merkst dann aber mit Anfang 20 so, warte mal, was hat denn das mit mir eigentlich gemacht? Und wie fühlt sich das eigentlich an? Und nicht gut.
Djembali hat ja auch schon angedeutet, wie wichtig es ist, auch Identifikationsfiguren zu haben. Sei es nun Lehrerinnen in der Musikschule oder Künstlerinnen, die einen prägen. Eine zentrale Rolle spielen ja in dem Zusammenhang auch diejenigen, die darüber entscheiden, wer letztlich auf den Club- und Konzertbühnen auftritt. Thomas Sperling aus Jena ist ein Tausendsasser. Er ist Label-Mitbegründer von Freude am Tanzen und Veranstalter und Booker fürs Casablanca in Jena. Ich wollte von ihm wissen, ob diese Verantwortung, die er da ja eben auch als Booker hat, ob ihm die bewusst ist und ob sich über die Jahre hinweg ein gewisses Bewusstsein dafür entwickelt hat.
Seit 1992 mache ich Veranstaltungen. Ich komme aus dem elektronischen Bereich, habe House- und Techno-Partys oder mache House- und Techno-Partys. Da habe ich mein Booking gemacht, und dieses Intersektuelle, das hatte ich überhaupt nicht im Blick, oder das ist jetzt vielleicht so seit 6, 7, 8 Jahren, dass man sich darüber Gedanken macht, dass das doch sehr männlich ist, das Booking in den Clubs. Ja, und das liegt einerseits an den Akteuren, aber auch an den Strukturen in den Clubs selber, ne? Dass da auch höchstwahrscheinlich so ein Prozentsatz von 80% männlich ist und dadurch natürlich da einfach diese Diversität fehlt. Aber wenn man sich mit dem Thema dann wirklich beschäftigt und gerade in so einer Stadt wie Jena mit 100.000 Einwohnern, dann merkt man halt, dass das halt eine Provinz ist und es dann dort noch viel, viel schwieriger ist, das offener zu gestalten. Ja, also findet man jemanden, der da das Booking macht, bleibt er in der Stadt? Gibt es sowas wie Kontinuität dadurch oder macht jemand das 1, 2 Jahre und dann ist er weg oder ist sie weg und man fängt immer wieder neu an? Also wichtig ist, glaube ich, da einfach den Raum zu schaffen und zu hoffen, dass man da Leuten eine Plattform gibt und dass sie sich entwickeln können.
Thomas Sperling hat jetzt hier auch schon mal die Herausforderungen geschildert, die damit einhergehen, wenn Aufgaben wie das Booking an einzelnen Personen hängen. Strong for Music of Color hat in der kurzen Einführung zu Beginn der Diskussion auch das Konzept von einem radikalen, diversitätsorientierten, kollaborativen Booking vorgestellt. Was genau versteht er darunter?
Für mich ist halt irgendwie, glaube ich, bei Kollaboration ganz, ganz wichtig, dass es auf Augenhöhe passiert, dass Räume geschaffen werden, wo die Artists, die eingeladen werden oder die sozusagen für die Kollaboration, für die Zusammenarbeit eingeladen werden, möglichst freie Möglichkeiten haben, dort ihre Kunst zu praktizieren, weil es geht ja in der Form ja um eine Performance und meines Erachtens ist halt Performance ja auch irgendwie so eine Art von Repräsentation, die sollte möglichst selbstbestimmt sein und nicht sozusagen vom Booker vorgeschrieben, dass man sagt, okay, ich habe gehört, du bist irgendwie eine queere Person und jetzt kannst du doch hier ein bisschen rumdraggen. Ich glaube, das ist nicht der Anspruch von Kollaboration, sondern das muss auf Augenhöhe passieren und sowas muss internalisiert werden, das muss halt verstanden werden. Und um sowas halt umzusetzen, braucht es in erster Linie das Bewusstsein und außen dem Bewusstsein sozusagen kann man ja erst handeln. Das, Thomas, was du gesagt hattest, okay, vor 20 Jahren mit Booking angefangen hast, gab es ja irgendwie noch nicht dieses Bewusstsein dahingehend, dass irgendwie nur Männer auf der Bühne stehen. Aber mittlerweile gibt es die Diskurse und die müssen wir halt mit aufgreifen und in dieser Verantwortung müssen wir uns alle sozusagen als Booker, als Beteiligte der Veranstaltungskultur sehen.
Nun mag dieses Konzept eines kollaborativen Bookings, wie es Strong von Music of Color gerade geschildert hat, in Räumen der Subkultur ausprobiert werden, aber kommerzielle Veranstaltungsorte, wie zum Beispiel das Casablanca in Jena, funktionieren ja anders. Auf die Frage nach den Kriterien, auf die Thomas Sperling beim Booking in Jena achtet, antwortet er, was ihm natürlich gefällt und was eben auch dem Publikum gefällt, also was Geld in die Kasse bringt. Im weiteren Verlauf des Panels wurde dann entsprechend auch die Frage diskutiert, inwiefern denn Räume geschaffen werden müssen, in denen sich Menschen ausprobieren können, Erfahrungen sammeln können und ja die Leute eben auf die Bühnen kommen, die vielleicht sonst eben nicht die Hallen füllen würden. Hier verweist Thomas Sperling auf Bandcontests, die sie in Jena immer wieder durchführen und von 20 Bands zum Beispiel dann eben nur 5 weiblich seien. Das hat ihn selbst irritiert und deswegen hat er mal bei den Musikschulen nachgehakt und es sei wohl so, dass Mädchen zum Beispiel beim Musikinstrumente lernen ganz vorn dabei sind. Sobald es aber darum geht, in den Pop- und Jazzbereich hineinzugehen, ist es so, dass Mädchen deutlich weniger als Jungs weitermachen. Also letztlich seien es die männlichen Rampensäue in Anführungsstrichen, die dann weitermachen, die dann weiterhin auf den Bühnen stehen und vielleicht dann halt eben auch interessant für Bookerinnen und Booker werden. Thomas hat bisher nur eigene Vermutungen anstellen können, sagt er bezüglich dieses Phänomens. Allerdings hat Jin Bali eine ziemlich klare Antwort parat, denn sie hat nämlich selbst 8 Jahre lang als Musikschullehrerin für Gesang, klassische Gitarre, E-Gitarre und E-Bass gearbeitet.
Interessanterweise gab es in der Zeit, in der ich da unterrichtet hatte, plötzlich 7 E-Gitarristinnen und vorher 0. Also ich glaube, das hängt einfach auch miteinander zusammen, so.
Ich kann das, glaube ich, auch bestätigen. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Wie kann irgendwas existieren oder wie können Leute anfangen, Zugänge zu bekommen, wenn es keine Vorbilder gibt? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eben auch diese Rolle wahrnimmt, gerade im Booking, um vielleicht nochmal so ein bisschen auf das Thema zurückzukommen, dass man vielleicht auch mal auf eine Bühne dann halt die Leute raufstellt, damit man das sieht, dass es geht. Also wir haben genau die gleichen Erlebnisse in Leipzig jetzt gerade gemacht und wir machen da eigentlich erst seit einem Jahr Veranstaltungen im kleinsten Rahmen mit den geringsten Mitteln und wir haben schon mehr bewegt als viele dieser großen Institutionen. Und ich glaube, es ist halt eben sehr wichtig, dass man halt eben Personen einfach eine Chance gibt und eben auch für Repräsentation einfach sorgt.
Ergänzt dann nochmal Ramin von Music of Color. Grundsätzlich stellt sich ja die Frage, was sich im gesamtgesellschaftlichen strukturellen Umfeld im Kulturbereich ändern muss, damit eben nicht nur cis-männliche weiße Künstler die Bühnen dominieren. Es kann ja schließlich nicht die Aufgabe der einzelnen Künstlerinnen und Künstler sein. Welche Ideen hat hier Drong von Music of Color?
Ich würde sagen, auch wenn man selber nicht betroffen ist, sozusagen ich als, ich bin ja ein Mann, so, und ich kann mich aber dennoch sozusagen für queere Bedürfnisse oder Bedürfnis von Frauen einsetzen, ne? Und so ähnlich könnte das ja irgendwie auch für größere Institutionen gelten, und damit meine ich ganz konkret die Hochkultur. Also sozusagen, ihr habt die Patte, die Subkultur ist auch ein Teil davon, deswegen kommen ganz, ganz viele Leute nach Leipzig, wir geben euch ein Stück vom Kuchen und damit hätten wir sozusagen wieder Möglichkeiten und Spielräume, um eher Leute zu bezahlen, die sonst eigentlich keine Kohle bekommen. Und das ist für mich zumindest ein Ausgangspunkt, um sozusagen strategisch darüber nachzudenken, welche Allianzen wir bilden können.
Gerade Techno hat ja seine Ursprünge in marginalisierten Communities. Entsprechend fragt sich Ramin, wo denn heute im Techno zum Beispiel noch Platz für marginalisierte Gruppen ist.
Wir alle lieben Techno. Techno ist so die Religion von der deutschen Clubkultur, so House und Techno, elektronische Musik. Und man fragt sich oft, wo kommt diese Musik her? Und warum werden die Personen, die vielleicht viel näher daran sind oder eigentlich mit dieser Kultur in Kontakt gebracht werden müssen, nicht angesprochen? Und warum investiert keine dieser Institutionen irgendwie Energie, Zeit, Geld und Raum darin, die Zugänge für diese Leute zu schaffen, die eigentlich sehr nah an dieser Kultur sind? Und das sind so Fragen, die ich mich immer wieder stelle und die ich nicht verstehe, warum das nicht passiert. Und das wäre so eine Sache, die ich mir mehr wünschen würde.
Mit so Kulturen und Anschließen und Räume schaffen, um das nochmal ein bisschen größer zu denken und den Fokus ein bisschen sozusagen von uns als Teile der Subkultur wegzulenken, finde ich, müssen wir viel krasser darauf schauen, was diese Diskurse um deutsche Leitkultur sozusagen mit sich bringen. Dass die deutsche Leitkultur sozusagen normative Vorgaben geben, was Kultur irgendwie so ist, dass es Mozart und Bach ist oder sowas. Aber in einer Einwanderungsgesellschaft oder genau in Deutschland sozusagen, wo über 20% der Bevölkerung einen Migrationshintergrund haben, ne, braucht es da eben nicht nur eine deutsche Leitkultur, sondern halt irgendwie auch eine migrantische Leitkultur, die in ihrer Ausprägung total unterschiedlich, ob sie jüdisch, muslimisch oder asiatisch, vietnamesisch ist oder sowas. Diese Diskurse müssen wir halt gemeinsam führen und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen zielführender und weniger frustrierend, dass wir sozusagen nicht uns untereinander kloppen, sagen, wo das Problem ist, sondern es hat strukturelle Gründe, die von oben herab sozusagen abdiktiert werden. Und genau. Da, also ich stelle mir das bloß gerade so ein bisschen vor, ich werde Lehrer und ich bin in einer Klasse mit, keine Ahnung, 20 Leuten, die POC sind und versuchen sozusagen ihre Identität zu entdecken und du hast einen Musikunterricht, wo du über die Geschichte des Technos sprichst oder des Blues oder des Jazz in so einer Form, wo die sich denken, krank, das ist irgendwie auch in meiner Form, also in irgendeiner Form so eine Geschichte, die auch Teil von mir ist, das ist doch so krass empowernd für POCs, für BIPOCs und da müssen wir irgendwo auch anfangen, sozusagen auch einen konkreten Bildungsauftrag zu haben.
Ergänzt Drong. Beim Stichwort Repräsentation macht Jinbali nochmal deutlich, dass es hier eben auch nicht nur darum geht, Künstlerinnen und Bookerinnen diverser aufzustellen, sondern dass hier ja auch nochmal ganz viele andere wichtige Stellschrauben im Kulturbereich divers besetzt sein müssen.
Ich glaube, der Punkt Representation Matters ist ein ganz großer, wenn wir einzelne Stellen nicht mit Aware Persons besetzen, wie zum Beispiel BookerInnen, VeranstalterInnen, ManagerInnen. Wenn diese Positionen nur von Cis-Dudes besetzt sind, wird sich schon mal nicht so viel ändern, glaube ich. Ich glaube, das ist schon ein Punkt. Und ich glaube, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass einfach so intersektional gedacht einfach ganz viele Menschen noch nicht den Zugang haben zu bestimmten künstlerischen Projekten. Und ich glaube, es ist so voll die Verantwortung von so Institutionen, die einfach Gelder akquirieren können, gerade für jüngere Menschen diese Zugänge zu schaffen. Sei das in Form von Workshop-Reihen für Kids ab 14, die irgendwas Künstlerisches machen können, und das muss an diesen Orten geschehen. Und das muss auch explizit für Jugendliche passieren, die eben nicht sowieso schon in der Musikschule angemeldet sind, weil die Eltern sich das leisten können und weil die Eltern den sozialen Status haben, dass das gar nicht die Frage ist, ob sie das machen oder nicht. Also ich glaube, das sind auch so Aspekte, die man bedenken sollte.
Eben genau solche Workshops, wie sie Cimbali beschreibt, werden unter anderem im CASA in Jena angeboten. Und genau da gab es dann eben auch nochmal Nachhaken aus dem Publikum von einer Person, die auch DJ-Workshops explizit für Frauen anbietet und sich dann immer wieder mit dem Vorwurf auseinandersetzen muss, dass sie ja dann eben auch bestimmte Personen, in dem Fall Männer, ausgrenzen würde bei diesen explizit für Frauen-Workshops. Und mit dieser Frage oder mit diesem Kommentar richtet sie sich direkt an Cimbali, wie sie denn damit umgeht, mit solchen Konfrontationen, mit solchen Vorwürfen.
Es kommt so ein bisschen drauf an, wenn ich sowas so über drei Ecken mitkriege, dass sich Leute darüber so ein bisschen mäßig drüber lustig machen, dann ist mir das eigentlich so ziemlich egal. Wenn eine Person auf mich zukommt und sagt, wie das jetzt bei dir war, wo du gesagt hast, dass jemand auf dich zukam und gesagt hat, dass du jetzt diese Diskriminierung jetzt irgendwie mit einer anderen Form von Diskriminierung gegen Männer jetzt dagegen arbeitest, da musst du individuell in dem Moment entscheiden, ob du in dem Moment Bock darauf hast, einer Person, die so eine Aussage von sich gibt, diese Person jetzt kostenlos zu bilden oder nicht. Und wenn du das tust, dann würde ich ihr am Anfang erstmal sagen, das, was ich jetzt gerade tue, ist kostenlose Bildungsarbeit für dich. Ich erkläre dir jetzt, warum das, was ich tue, definitiv nichts damit zu tun hat, dass ich irgendwie eine neue Diskriminierungsform gegen Männer hier damit kreiere, sondern ich kreiere einen Safe Space. Und das dieser Person zu erklären, warum es Safe Spaces benötigt, naja, das liegt halt daran, dass diese Person ein Grund dafür ist, dass es Safe Spaces benötigt. Weil sonst würde diese Person gar nicht auf die Idee kommen, sowas zu sagen.
Auch Rami nimmt nochmal Stellung und gibt Tipps im Umgang mit derartigen Äußerungen und begibt sich auf die Ursachenforschung.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man halt sich irgendwie in diesen Räumen, in diesen Safer Spaces sozusagen irgendwie trifft. Und ich glaube, man sollte sich eher auf das Gefühl konzentrieren, was die Leute, die mit einem da das erleben, was machen. Ich glaube, es gibt immer andere Personen, die das nicht verstehen. Und das sind, glaube ich, die Personen, die irgendwie Macht aufgeben müssen oder die in privilegierten Positionen sind.
In einer zweiten Nachfrage beschreibt die Person dann auch nochmal, dass es durchaus auch schon mal vorgekommen ist, dass sie die einzige weibliche Person hinter der Bühne war und entsprechenden Sprüchen ausgesetzt war. Und dass es sogar schon mal vorgekommen ist, dass sie als DJ gebucht wurde und der Booker und der Veranstalter sich eigentlich gar nicht mit ihrer Musik auseinandergesetzt haben, sondern sie lediglich deswegen gebucht haben, weil eben eine Frau dabei sein musste. Auch diese Situation ist Cimbali leider nicht fremd.
Wenn ich irgendwie in Locations bin, wo ich weiß, I'm this one chick, so, haben wir auch gerade ja im Backstage nochmal kurz so drüber geredet, ne? Dann, total schwierig, kommt immer total drauf an. Manchmal, es kommt auch immer so auf den Tag an. Manchmal bin ich total outgoing und claim meinen Platz total in diesem Backstage. Und manchmal komme ich da rein und denke mir nur so, oh Gott, ich gehe direkt wieder raus. Also, keine Kraft dafür. Es ist so, ich deale manchmal über Social Networks darüber und beschwere mich öffentlich im Internet über Situationen und schildere diese, damit auch ein Abbild davon gemacht. Also die Leute müssen wissen, was uns im Backstage passiert, weil es gibt keine Kamera im Backstage, die mitkriegt, wie ein Typ zu dir was whatever sagt oder dich wie auch immer behandelt. Und dafür nutze ich gerne Instagram Stories auf jeden Fall, um Situationen dieser Art zu schildern. Aber manchmal ist es halt auch wirklich immer dieses Ding von Selbstschutz. Du kannst immer nur so viel davon, also nach außen zum Preis geben, wie es halt für dich selber überhaupt, also in was für einem Rahmen du das mit deiner eigenen psychischen Kapazität halt irgendwie machen kannst, ne?
Wir hätten an dem Abend sicherlich noch viel weiter diskutieren können. Aber wenn man die Diskussion und die dort formulierten Forderungen zusammenfassen möchte, dann kommt man eben auf folgendes Ergebnis. Gegenseitiges Unterstützen, auf Missstände aufmerksam machen, Netzwerke gründen, Räume schaffen. All das sind Möglichkeiten und auch Notwendigkeiten, um die Veranstaltungskultur tatsächlich diverser aufzustellen, um tatsächlich marginalisierten Gruppen Zugang zu ermöglichen, um diese Dominanz von weißen Cis-Männern im Veranstaltungsbereich aufbrechen zu können.